So, jetzt habe ich mich zurechtgelegt. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, euch geht's gut.
Geht so, oder?
Schön, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass wir zusammen den Herrn feiern dürfen. Ich freue mich dafür, dass wir ihm die Ehre geben dürfen und ich wollte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir preisen dich heute Morgen, wir geben dir die Ehre. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Du bist wunderbar, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und wir danken dir für den Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir für das, was gesagt wird. Wir beten, dass dein Wort läuft und dass es dich verherrlicht, dass es in unsere Herzen geht. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern einfach in den anderen Gemeinden. Und wir beten auch dort, dass dein Wort läuft und dass es dich verherrlicht. Und dass es die gute Botschaft nach außen bringt. Die gute Botschaft in die Welt bringt. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe ein Thema zu Ostern, wo ich finde, es passt. Es ist ein wunderbares Thema. Es ist aktuell wie niemals zuvor. Wir brauchen es immer mehr. Es tut uns unglaublich gut, wenn wir es verstehen und wenn wir es annehmen. Aber auf der anderen Seite lässt es uns auch total ohnmächtig dastehen. Da wir es nicht mit Tun, nicht mit Fleiß, nicht mit Erarbeiten und auch nicht mit Ehrgeiz oder mit Talent bekommen. Das Thema, was wir heute Morgen hören, ist Gnade. Die Gnade Gottes. Ich habe hier ein Zeugnis aufgeschrieben vom Prediger und der erzählte folgende Geschichte. Und zwar erzählte er, eine Prostituierte kam in einem ganz erbärmlichen Zustand zu ihm. Sie hatte keine Wohnung. Sie war krank und außerstande, ihre 2-jährige Tochter durchzubringen. Unter Weinen erzählte sie ihm, dass sie ihre Tochter, 2 Jahre alt, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten hatte. In einer Stunde verdiene sie durch die Prostitution ihrer Tochter mehr, als sie in einer ganzen Nacht anschaffen könnte. Sie müsse das tun, hatte sie dem Prediger erklärt, weil sie sonst kein Geld für ihre Drogen hätte. Der Prediger obtrug es kaum, diese Geschichte anzuhören. Und dann fragte er sie, ob sie jemals dran gedacht hatte, einmal Hilfe in der Kirche zu suchen. Und er vergaß niemals diesen geschockten Ausdruck in ihrem Gesicht und wo sie gerufen hatte, Kirche! Was soll ich denn da? Ich fühle mich eh schon schlecht. Und wenn ich in eine Kirche gehe, werde ich angeschaut und werde beurteilt. Und ich fühle mich noch schlechter. So oder ähnlich fühlen sich heute viele Menschen in den Randgruppen, wenn man sie auf Kirchen anspricht. Und wisst ihr was? Das Erstaunliche, was ich so finde, ist, dass Frauen wie diese Prostituierte normalerweise zu Jesus hingelaufen sind. Sünder sind zu Jesus hingelaufen. Sie haben sich nicht vor ihm versteckt und sie sind sich nicht schuldig vorgekommen. Sie sind nicht weggerannt. Menschen, Sünder wie diese Frau, fühlten sich von Jesus angezogen. Und meine Frage heute Morgen ist es, warum hat die Kirche, warum haben die Gemeinden diese Anziehungskraft verloren? Warum kommt kein Sünder, wir sind alle Sünder, aber warum kommt kein Sünder aus Welzheim hier rein und sagt, ich brauche die Hilfe von Jesus. Ich brauche Menschen, die mir was erzählen, was mich von meiner Sünde frei macht. Und ich glaube, das Ganze geht auf ein Wort zurück. Und das ist Gnade. Es ist die Gnade, die uns Christen von allen anderen Menschen unterscheiden soll. Die Gnade ist es, die uns Jesus gegeben hat und die eigentlich da draußen, überall auf der Welt sichtbar sein sollte. Und bei einer Konferenz, habe ich mal nachgeschlagen jetzt so, in England vor vielen Jahren, gab es eine christliche Debatte, in der wurde über vergleichende Religionswissenschaften debattiert. Und die Fachleute fragten sich, was ist denn eigentlich einzigartig am Christentum? Vergleich zu allen anderen Religionen, die es auf dieser Welt gibt. Zu allen anderen Richtungen, was es gibt, was so angeboten wird in der Welt, was angeblich frei macht. Und nach den langen Debatten kam C.S. Lewis in den Raum und hörte, über was sie redeten. Und er sagte damals, das ist ganz leicht zu beantworten. Das ist die Gnade. Die Gnade unterscheidet alles andere von allen, unterscheidet die Christen von allen anderen Religionen. Das ist der Unterschied. Und viele Menschen wenden sich von der Kirche ab, weil sie so wenig Gnade erleben. Aber viele Menschen kommen auch wieder zurück, weil sie nirgendwo anders Gnade sehen oder erkennen. Die Gnade Gottes ist, wenn man genau mal drüber nachdenkt, und ihr müsst wirklich mal die Geschichten lesen, die Gnade Gottes ist eigentlich ein Skandal. Den meisten Christen ist gar nicht bewusst, und wir verwenden das Wort Gnade, wissen aber oft gar nicht, wie, ich sag's jetzt mal einfach direkt, wie brutal Gnade eigentlich ist. Gnade ist brutal. Gnade ist ein Skandal. Und wisst ihr, warum Gnade ein Skandal ist? Erstens, Gnade ist nicht logisch. Überhaupt nicht logisch. Zweitens, Gnade ist rein menschlich, überhaupt nicht vernünftig, null vernünftig. Und das Dritte, Gnade, das ist das Schlimmste von allen, ist rein menschlich gesehen überhaupt gar nicht gerecht. Wenn wir es menschlich betrachten, ist Gnade ungerecht. Im Neuen Testament hat Jesus immer wieder Geschichten erzählt, um den Charakter seines himmlischen Vaters zu beschreiben. Und wenn man über diese Geschichten nachdenkt und erkennt, wie viel dieser Geschichten entbehren jeglicher Logik, ja, und wir sind ja Kopfmenschen, viele. Ich würde solche Geschichte niemals erzählen. Niemals, würde ich mir nicht getrauen. Ich denke da zum Beispiel an das verlorene Schaf. Wir kennen alle die Geschichte. Das ist ein Hirte mit seinen 100 Schafen, die grasen da so rum auf den Hügeln, die da so sind. Und so ein kleines, blödes Schaf verläuft sich, geht einfach von seiner Herde ab, geht seine eigene Wege, geht in irgendeinen Berg hin, grast da so ein bisschen doof rum, verläuft sich. Wenn man mal über diese Geschichte nachdenkt, eigentlich unglaublich, was passiert, weil selbstverständlich geht der Hirte diesem Schaf hinterher, nur diesem einzigen Schaf hinterher. Und was ganz Tolles, was mir so besonders gut gefällt, ist der eine Satz, bis er es gefunden hat und dann nimmt er es auf den Rücken und kommt voller Freude zurück. Das ist eine nette Geschichte, aber die Logik fehlt. Wenn ich eine Herde mit 100 Schafen hätte, und ich glaube, einige andere von euch würde es auch so gehen, würde ich nur noch auf diese 99 aufpassen, damit nicht noch ein anderes Schaf um die Ecke geht, irgendwo rumgrasen tut, etc., wo es nicht hingehört. Also ich würde die 99 Schafe bewachen. Ja, Gott nicht. Gott ist anders. Eine andere Geschichte, die wir auch gut kennen, die Jesus erzählt hat, ist die Geschichte von Maria, die das Öl über die Füße von Jesus gießt. Aus Verehrung, aus Liebe, weil sie gewusst hat, hey, Er hat was getan, das kann ich nicht beschreiben. Dieses kostbare Nadenöl. Dieses Öl war damals ein Jahresgehalt. Und Judas, das war damals der Kassier von dem Verein, hat gesagt, sag mal, was machst du denn da? Wir können Arme speisen. Wir können Erdbebenopfer unterstützen. Ja, wir können gute Arbeit leisten. Und du tust ein Jahresgehalt einfach über die Füße von dem Herrn drüber streuen. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Maria, super gemacht. Ein ganzes Jahresgehalt Öl hast du ausgegossen auf meine Füße. Und ich weiß, warum du das getan hast. Das werden wir dir nie vergessen. Und bis zum heutigen Tag ist es nie vergessen worden. Das war nicht logisch, ein Jahresgehalt. Aber wisst ihr was? So ist Gott. Und dann gibt es noch die Geschichte in Matthäus 20 von den Arbeitern im Weinberg. Habe ich auch mal drüber nachgedacht. Da ist ein Bauer, der sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Kommt um 6 Uhr früh, holt die ersten ab und sagt, ich zahle euch einen Denar. Die sagen, wunderbar, machen wir, gehen arbeiten. Um 9 Uhr holt er die nächsten ab. Die haben vielleicht ein bisschen später aufgestanden, sind vielleicht nicht die Frühaufsteher, holt er die ab. Um 12 Uhr kommen die nächsten. Die haben vielleicht noch, sind später aufgestanden, haben noch einen Kaffee getrunken, Brunch gegessen, gehen dann erst arbeiten, ja. Holt sie ab. Um 3 Uhr holt er die ab, die keine Arbeit gefunden hat. Um 5 Uhr geht er nochmal los und holt nochmal welche ab. Und um 6 Uhr wird der Lohn ausbezahlt. Ich sage, um 5 Uhr hat er die letzten abgeholt. Um 6 Uhr wird der Lohn ausbezahlt. Und wisst ihr, was die Katastrophe ist? Sie bekommen alle den gleichen Lohn. What? Hallo? Betrieb, macht das mal heute mit eurem Betrieb. Versucht da mal gnädig zu sein und versucht so mal einen Betrieb aufzubauen. Ich würde euch sagen, der Betrieb wäre wahrscheinlich ziemlich schnell bankrott. So. Gnade ist was völlig Ungerechtes und das irritiert uns. Das ist in unserem menschlichen Denken nicht vorhanden. Es irritiert uns. Oder die ganz berühmte Geschichte, die wir alle kennen, die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Es wird immer so viel über den verlorenen Sohn gesprochen, über den Armen. Aber, übrigens habe ich meine Brille vergessen, aber ich glaube, ich krieg's trotzdem hin. So, und zwar steht da in der Geschichte, er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihm das Habe aus. Und nach nicht vielen Tagen, brachte er den jüngeren Sohn alles zusammen und er reiste weit weg in ein Land und er vergeudete dort sein Vermögen. Die meisten wissen, was dann passiert ist. Er vergeudete sein Vermögen mit Partys, mit Frauen und Alkohol. Dieser Junge, wir wissen es nicht, vielleicht ist es ein Monat, vielleicht sind es Jahre. Wir wissen es nicht, wie lange er weg war von seinem Vater. Aber was macht der Vater zu Hause? Er steht jeden Tag auf der Veranda. Jeden Tag steht er auf der Terrasse und schaut. Und schaut, kommt er nicht wieder? Ich habe so Sehnsucht nach ihm. Kommt er nicht wieder? Jeden Tag wartet er auf diesen verlorenen Sohn. Und dann eines Tages kommt er, und das gefällt mir so, dieser Satz in der Bibel. Er rennt ihm entgegen, er läuft ihm entgegen. Und ich glaube, das ist die einzigste Stelle in der Bibel, wo Gott läuft. Er läuft ihm entgegen. Das tut er sonst nicht. Er läuft ihm entgegen, dem verlorenen Sohn. Er umarmt ihn und gibt ihm fest. Die Geschichte kennen wir alle, aber jetzt kommt's. Der ältere Sohn. Und wir stellen ihn immer so schlecht dar. Aber mal ganz ehrlich, wir sind alle Schwaben hier oder fast alle, oder? Gibt es hier nicht Schwaben? Naja gut, aber ihr sagt, oh Gott, das sind doch einige. Also gut, wir gehen jetzt mal von der schwäbischen Mentalität aus. Der ältere Sohn ist zu Hause geblieben, hat geschuftet, hat geschaut, dass der Hof weitergeht. Er hat gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet. Und da hört dann fest, als er eines Abends ankommt und fragt die Angestellten, und da sagen die, du, der Hallotri, dein junger Bruder, hat erst zurückgekommen und dein Vater feiert ein Fest für ihn. Und dem fällt ein Kinnladen runter. Der ältere Sohn wird zornig, und wisst ihr was? Ich kann das gut verstehen. Ich wäre auch stinkesauer. Ich kann das verstehen. Der älteste Sohn arbeitet brav jahrelang, tut kein Geld vergeuden, ja. Schaut, dass alles läuft, hilft seinem Vater, und der Vater feiert nie ein Fest, steht nicht im Wort, ja. Und er kommt, der andere kommt nach Hause, und der Vater schlachtet das gemästete Kalb. Der Ältere findet das ungerecht, und ich muss es sagen, ich auch. Und wisst ihr was, wir alles daraus lernen und was die Botschaft ist, was wir lernen müssen? Gnade Gottes ist kein Lohn. Gnade Gottes ist ein Geschenk. Gnade hat nichts mit Verdienst oder mit Belohnung zu tun. Du kannst die Gnade nicht erwerben, du kannst sie nicht verdienen, du kannst nicht brav genug sein, tüchtig genug sein, du kannst nicht Firma auf Vordermann bringen, das ist völlig egal. Du kannst die Gnade nicht verdienen. No way. Niemals. Du kannst sie nur empfangen. Egal, ob du ein braver Familienmensch bist oder ob du pornosüchtig bist, ein Homosexueller, ein Dieb oder ein Mörder. Es ist dasselbe, du kannst sie nur empfangen. Jeder kann sie empfangen. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob Ehefrau, Mutter oder Prostituierte. Du kannst sie nur empfangen, die Gnade Gottes. Vor Gott gibt es da keinen Unterschied. Und als Empfänger der Gnade stehen wir alle gleich da. Jeder Einzelne steht gleich da. Das ist Gnade, und das irritiert uns. Oft denken wir, wir sind ein bisschen besser als der oder der. Oder oft haben wir mehr, ja, denken, okay, bei mir läuft es besser. Ich habe mein ganzes Leben lang gut gearbeitet. Ich war immer erfolgreich oder habe Leuten geholfen oder sonst was. Völlig egal. Im 1. Korinther steht, ja, und wenn du deine Habe austeilst, selbst wenn du Märtyrer wirst und diese Liebe, diese Gnade von Gott nie empfangen hast, es ist nichts wert, weil es geht um viel mehr. Es geht nicht hier um unser kurzes Leben auf der Welt. Es geht um das Kreuz, was er am Kreuz getan hat, um das ewige Leben. Um das geht's und um mich weniger. Einer hat mal gesagt, das Kreuz ist der große Gleichmacher, und vor dem Kreuz stehen wir alle da, gleich da, und das ist das Besondere an der Gnade. Ich habe von einem Prediger gehört, der wurde eines Tages an das Todesbett einer Frau gerufen. Der Sohn hat angerufen, seine Mutter lag im Sterben, und der Prediger ging hin, und die Frau war noch völlig ansprechbar. Und er fragte diese Frau, ob sie die Vergebung in Jesus Christus hat. Sie war sich nicht ganz sicher. So hat er ihr gesagt, ist dir bewusst, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst, dass du bewusst Vergebung brauchst, wie alle anderen Frauen da draußen, selbst wie jegliche Prostituierte, du brauchst Vergebung. Da sagte die Frau am Sterbebett, vergleichen Sie mich nicht mit diesen Frauen da draußen. Ich habe ein anständiges Leben geführt. Ich bin eine anständige Frau. Ich war fleißig, habe meinen Nachbarn geholfen. Ich bin eine anständige Frau. Da ist der Prediger aufgestanden und hat gesagt, tut mir leid, liebe Frau. Dann habe ich heute keine Botschaft für Sie. Denn Jesus ist nur für Sünder gestorben. Und für sonst niemand. Wisst ihr, dass Jesus nicht für Christen gestorben ist? Jesus ist auch nicht für Hinduisten gestorben. Und auch nicht für Moslems und auch nicht für Atheisten. Jesus ist nur für Sünder gestorben. Und für sonst niemand. Und wenn du dich nicht als Sünder erkennst, gibt es heute Morgen für dich keine gute Botschaft. Und man trifft immer wieder Menschen, die sagen, sie haben die Gnade Gottes nicht verdient, da sie kein anständiges Leben führen. Aber das ist ja gerade der Clou. Gnade ist nicht verdienbar. Du kannst sie nur annehmen und empfangen. Wie schon so oft gesagt. Gott teilt Geschenke aus, Gott zahlt keinen Lohn. Das ist ein Unterschied. Gott teilt Geschenke aus, Gott zahlt keinen Lohn. Und das Schönste ist, wenn du dich als Sünder erkennst, denn dann gibt es heute Morgen die gute Botschaft für dich. Das ist das Geheimnis von Gnade. Und Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde bezahlt dir also einen Lohn. Aber was für einen? Und das Geschenk Gottes ist ewiges Leben. Er schenkt dir seine Gnade. Er schenkt der Lohn der Sünde, ist der Lohn davon, also von der Sünde. Sünde bezahlt dir einen Lohn. Jesus Christus gibt dir ein Geschenk, Gnade. Und in der Religion, was wir oft genug in den Gemeinden haben, dass wir ein religiöses Denken haben, geht es immer um Leistung und immer um Lohn. In der Religion wird zusammengerechnet, was habe ich getan, positiv, negativ, und dann wird abgerechnet. Und ich muss euch sagen, Jesus scheint nicht gut rechnen zu können. Darum hat er keine Religion gegründet. Jesus zählt nicht zusammen und macht dann eine Abrechnung, sondern er schenkt Gnade. Und das ist das Besondere mit Jesus. Und das kann einen schon mal irritieren. Zusammenrechnen, wie viel ich geschafft habe und dann zusammenrechnen, wie viel ich verbrochen habe und dann gibt es die Erlösung, das ist Religion. Und Martin Buber, das ist ein Religionsphilosoph, hat mal gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so sehr wie Religion. Religiöses Denken. Damit hatten schon die Pharisäer zu kämpfen und die Sadduzäer. Sie hatten damit zu tun und damit hatte Jesus schon zu kämpfen, weil viele den Sinn der Gnade nicht erkennen. Jetzt kann man ja sagen, Gott ist nicht nur gnädig, er ist auch gerecht. Das stimmt. Den Satz von Bonhoeffer, denn bei Gott gibt es keine billige Gnade. Ja, das ist ein guter Satz. Den Satz hat Bonhoeffer geprägt, es gibt keine billige Gnade und weil Gott sich das Gnadengeschenk hat alles kosten lassen, nämlich seinen eigenen Sohn. Jetzt möchte ich noch was sagen. Eigentlich, ich sage ja dauernd was. Aber Teenager finde ich sehr real. Die sind, ich liebe Teenager, ich mag Jugendarbeit, ich finde es toll, ja. Ich mag Leute in eurem Alter, ich liebe das, ja. Und zwar, weil die so ehrlich sind und auch Dinge mal hinterfragen. Und ich bin schon mit der Frage konfrontiert worden, ja, der Vater hat ja seinen Sohn sterben lassen, das ist ja schon mal allerhand. Aber du hast ja nur deinen Sohn geopfert. Noch mehr wäre doch gewesen, wenn du dich geopfert hättest, Vater Gott. So denken manche. Und sie denken das so lange, bis sie selber Vater oder Mutter werden. Wenn du Vater und Mutter bist, erkennst du das Besondere, warum Gott seinen Sohn gegeben hat. Ich habe eine Tochter, Mirjana. Und wenn ich eine Wahl treffen müsste, mich selber zu töten oder meine Tochter, würde mir die Wahl nicht schwerfallen. Also sie würde mir schon schwerfallen, weil ich ja dann auch gehen würde. Aber die Wahl zwischen dieser Sache würde mir nicht schwerfallen. Ich würde 10-mal lieber mich selber töten als meine Tochter. Das heißt, seinen Sohn oder seine Tochter zu geben, die man wirklich liebt, ja, das ist viel mehr, als mich selber zu geben, seinen Sohn zu geben. Gott kann nicht mehr zahlen. Er hat alles gegeben. Und wenn du sündigst, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist die gute Botschaft. Und deswegen ist es keine billige Gnade, was Jesus getan hat. Gnade ist ein Geschenk, was dem Geber alles kostet, die größte Liebe seines Lebens. Und der Empfänger, der darf einfach nur empfangen, der muss nichts geben. Er darf nur empfangen. Und es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich noch mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich nicht mehr liebt. Stimmt das wirklich? Was ist, wenn ich jemand umgebracht habe? Ja, auch dann liebt Gott dich. Was ist, wenn ich lüge oder jemand betrogen habe? Ja, auch dann, Gott liebt dich dann. Was ist mit den 2 Mädchen, die vor ein paar Wochen ihre Freundin umgebracht hat? Ja, Gott liebt sie. Was ist, wenn ich lüge oder betrüge? Auch dann liebt Gott dich. Wenn ich die Ehe gebrochen habe, auch dann liebt Gott dich. Wenn du das nicht glaubst, was ich dir erzähle, dann lies in der Bibel. Dort steht alles. Du wirst überrascht sein, was Gott für Menschen liebt. Als Paulus mal das Evangelium in einer Stadt verbreitet hat, das war Korinth, war eine ganz schön wilde Gemeinde, das sage ich euch. Die Korinther Gemeinde. Als er dort das Evangelium verkündete, verkündete er das ungefähr 18 Monate lang. Und das Thema von diesen 18 Monaten war nur Jesus Christus und die Gnade Gottes. Es entstand damals eine Gemeinde und wir wissen nicht genau, wie viel, so circa 50 Personen waren das, ja. Und diese Gemeindemitglieder, die zu dieser Gemeinde gehörten, waren Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, hartgierige Trinker, Lästerer und Räuber. Eine super Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich jeder Pastor wünscht. Ja, das war die Gemeinde in Korinth. Warum? Weil Gott sie liebte. Sie ließen sich berufen, sie sind hin zu Jesus gelaufen, haben Vergebung empfangen und haben ein neues Leben bekommen. Und das irritiert uns. Sind genauso viel wert wie jeder, der anständig lebt. Gott schafft Beziehung. Gott ist der Gott der Beziehung. Wir kennen das auch aus der menschlichen Ebene heraus. Angenommen, du hast einen Streit mit einem Bruder. Du redest eine lange Zeit nicht mehr entspannt mit denen. Stell dir jetzt mal vor, Da kommt jemand vor, also kommt einer der Brüder oder Schwestern und sagt zu dir: Du, weißt du was? Es tut mir echt leid. Ich bin völlig falsch gelegen. Ich möchte dich um Vergebung bitten und ich möchte dir Gnade anbieten. Und weißt du, was dann entsteht, wenn der andere darauf eingeht? Beziehung. Es besteht Beziehung. Wie tragisch, das Tragischste, was einem Mensch widerfährt, ist nicht, wenn sein Haus abbrennt, wenn er Job verliert oder wenn seine Gesundheit gefährdet ist. Das Tragischste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Das schmerzt am meisten. Ehestreit, Scheidung, das hinterlässt Spuren. Bruderstreit, Zwist bis ans Ende. Nachbarschaftsstreit, das ist das, was die Menschen wirklich zerfrisst. Und das Ende einer Beziehung, sagt die Bibel, ist der Tod. Und wisst ihr, was am Anfang passiert ist? Adam und Eva haben die Beziehung vor Gott gebrochen. Ja, und Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du die Frucht essen wirst, wirst du sterben. Er meinte nicht den körperlichen Tod. Er meinte den Beziehungstod. Beziehungsbruch ist Tod. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus, um Gnade zu geben, ans Kreuz gegangen ist. Um einfach diese Beziehung zu Gott und zu uns Menschen wiederherzustellen. Das ist der Punkt am Kreuz. Das ist Gnade. Gnade bringt wieder Beziehung zu unserem Vater. Gnade bringt wieder Beziehung in unsere Beziehungen. Gott war dieser Zustand der Trennung unerträglich und er hatte echte Schmerzen. Kann man sich vorstellen, dass Gott traurig ist, verzweifelt ist? Eine Beziehung zerbricht immer entweder durch Tod oder durch Sünde. Tod kann dir eine Beziehung nehmen oder Sünde trennt zwei Personen. Für Gott war das unerträglich, weil Gott hat den Menschen als Gegenüber geschaffen. Er hat ihn als Gegenüber geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ihn zu lieben, um ihn zu ehren, um mit ihm einfach den Alltag zu gestalten. Gott möchte Beziehung mit uns. Was hat er getan? Das Erste, als die beiden die Beziehung gebrochen haben zu Gott, hat er gerufen: Mensch, wo bist du? Mensch, komm doch zurück zu mir. Er hat sie vermisst. Er hat gespürt, diese Beziehung ist zerbrochen im Garten eben. Und hat sich gesehnt danach, dass sie wiederkommen. Gnade und Vergebung stellt diese Beziehung wieder her. Und das ist so wunderbar. Wir müssen das verstehen lernen. Das ist so wunderbar. Und bei Gesprächen stellt man immer wieder fest, dass viele Menschen nicht wissen, was Beziehung ist als Christ. Wir leben sie oft nicht. Aber wir haben immer wieder diese Gnade, jeden Tag, die er uns jeden Tag wieder gibt. Wir können immer wieder ans Kreuz gehen und zu sagen, wenn er ruft: Piroschka, Piroschka, wo bist du? Tobias, wo bist du? Können wir sagen: Hier, Herr, hier bin ich. Bei Gesprächen, wie gesagt, stellt man fest, viele Menschen wissen nicht. Wir reden von Beziehung als Christen, aber wir leben sie nicht. Und viele Christen versuchen immer noch, Gott zufriedenzustellen durch Leistung, durch Aktivität, Punkte zu sammeln, damit sie endlich gut genug vor Gott sind. Freunde, das ist Religion. Das ist keine Liebesbeziehung. Zum Abschluss Jeremia 33, Vers 3, ist so ein schöner Vers, der mich sehr bewegt hat. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Flo, vor Anbeginn dieser Welt hat er dich geliebt. Eins, vor Anbeginn dieser Welt. Trina, hat er schon gewusst, ja. Arno, da kommt sie zur Welt. Da will ich sie haben. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Jesus liebt uns. Das ist die größte Wahrheit und das größte Geheimnis für uns Christen und für die Leute, die Christus nicht kennen. Es gibt keine tiefere Wahrheit. Und die muss in unser Herz reinkommen. Gnade verändert dein und mein Leben. Das ist real bis zum heutigen Tag. Gnade verändert uns. Das ist das Kreuz. Amen. Ja, magst du noch ein Lied spielen?